Ja, vielen Dank, Professor Vladika und Magister Reiprecht für die freundliche Einladung. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, ich will noch vorausschicken, Sie brauchen keine Sorge haben, wenn Sie irgendetwas verpassen. Diese PowerPoint-Präsentation können Sie von Magister Reinprecht vom Institut Ehe und Familie haben. Da brauchen Sie nur hinmailen. Sie können sie gerne, stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und dann, Sie können auch gerne Zwischenfragen stellen. Ja, ich werde Sie zwischendurch auch dazu auffordern. Ich möchte, dass das in einer lockeren Atmosphäre hier stattfindet, der Vortrag. Und Sie sich da frei fühlen, Verständnisfragen oder andere Fragen zu stellen. Ja, der Titel Anthropologische Grundlagen der Ehebegleitung ist etwas hochtrabend. Das wäre eigentlich eine ganze Semestervorlesung. Ich würde eher sagen, ich will Ihnen heute ein paar anthropologische Gedanken, Anregungen geben für die Ehebegleitung. Nicht mehr. Mehr ist gar nicht möglich. Nun, Aristoteles spricht vom Menschen als dem Zoon Politikon, dem politischen Tier, könnte man übersetzen, besser gesagt dem geistigen Tier. Das heißt, man wusste schon in der Antike, hat man das schon wahrgenommen, wir Menschen sind leiblich, seelisch eingebettet in die Evolution, in die Natur, in das Tierreich. Und es sind ganz viele Determinanten aus dem Tierreich, die in uns wirksam sind, dessen wir uns nicht bewusst sind, die aber uns nicht instinktiv so determinieren und bestimmen wie das Tier. Aber sie sind vorhanden. Und wir sind Personen, wir sind Geist und haben die Fähigkeit, uns selbst zu erkennen. Das heißt, wir haben die Fähigkeit zu wissen, dass es uns gibt, dass wir auch nicht sein könnten. Das nennt man die Kontingenzerfahrung. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu überschreiten. Das heißt, Selbsttranszendenz. Wir können Verantwortung übernehmen. Wir können eine Aufgabe um ihrer selbst willen machen, weil wir erkennen, dass sie wichtig ist, also nicht rein instinktiv. Und wir können einen Menschen lieben, um seiner selbst willen. Personalität, das bedeutet Freiheit, keine absolute Freiheit. Ja, wir sind eingebettet in Bedingungen, leibliche, seelische, herkunftsmäßige Bedingungen. Wir haben Tendenzen, die wir vorfinden, aber wir haben Freiheit, damit umzugehen. Personalität bedeutet Selbsttranszendenz, das habe ich schon gesagt, sich selbst überschreiten, Verantwortungsübernahme. Und Personalität bedeutet Zeitlichkeit. Das ist etwas, was in den Diskussionen über Ehe und Familie, Treue, die so heute stattfinden, viel zu wenig vorkommt. Die zeitliche Struktur des Menschen. Vergangenheit und Zukunft sind nicht dem Menschen etwas Äußerliches, sondern sie gehören sozusagen gegenwärtig zum Wesen des Menschen. Also Zukunft haben ist Teil meiner Gegenwart. Und da liegt meiner Meinung nach auch das wichtigste Argument für Treue. Wenn ich einer Frau sage, du, ich liebe dich, ich möchte dich gerne heiraten, aber ich weiß, in etwa 10 Jahren möchte ich gerne eine andere Frau haben. Ja? Da merken wir in dem Satz, da stimmt doch irgendwas nicht. Was stimmt da nicht? Wenn ich deine Zukunft oder irgendeine Zukunft ausschließe vom anderen, dann liebe ich ihn auch jetzt nicht. Ja? Das ist ein interessantes Phänomen. Also, die zeitliche Struktur des Menschen. Die Dimensionen, die auf unserem Personalität gründen, auf unserem Geist gründen, zwischen Mann und Frau, spielen sich also ab im Bereich Freiheit. Das haben wir schon besprochen. Ohne Freiheit ist keine Liebe möglich. Es muss also, es ist zwar verbindlich, aber frei, beides. Ja. Treue, entsprechend der Zeitstruktur des Menschen, also die Dimension der Zeitstruktur, und Bedingungslosigkeit. Mit Bedingungslosigkeit ist nicht gemeint, dass der andere sich alles erlauben kann. Es gibt Situationen, die ein Zusammenleben verunmöglichen. Aber es ist gemeint, dass man nicht irgendeine Eigenschaft des anderen anders haben will. Ja? Bedingungslosigkeit heißt, so wie er ist, wird er angenommen. Also ich kann nicht sagen, ja, ich mag dich, aber nur, wenn du, was weiß ich, Französisch lernst. Oder ich mag dich, aber nur, wenn du nicht krank wirst. Ja, das sind jetzt zwar keine Eigenschaften, aber das heißt, das sind aber Dinge, die irgendwie den Menschen betreffen, das Individuum betreffen. Bedingungslos heißt ganz. Das ist etwas, an dem sich das Ehepaar auch abarbeiten muss, an dieser Bedingungslosigkeit, weil psychologisch sind wir so determiniert, oder viele Menschen so determiniert, dass sie den anderen haben wollen, aber doch ein bisschen anders. Ja, sie wünschen sich, dass er ein bisschen anders ist. Das ist sehr häufig aus der Herkunftsfamilie, aus dem Herkunftsdenken so gegeben. Und daran muss man sich abarbeiten. Da wächst auch eine Beziehung. Und die Fruchtbarkeit ist auch ein wesentlicher Faktor. Das heißt, Annahme des anderen in seiner Leiblichkeit. Hier kommen wir in den Bereich der Anthropologie des Leibes, die ich hier jetzt nicht weiter vertiefen kann. Wir sehen also, bitte?
Ich hätte nur eine Frage.
Gerne.
Könnten Sie ein anderes Wort für Bedingungslosigkeit auch als gut empfinden?
Also ja, sagen Sie doch mal.
Ganzheitlichkeit.
Ja. Ja.
Könnte man das auch im Sprachgebrauch verwenden?
Die Frage ist, ob Ganzheitlichkeit genau dasselbe ist wie Bedingungslosigkeit. Ja, ja, das glaube ich nicht, dass es so ganz dasselbe ist. Weil ganzheitlich, ja, es passt. Ich müsste länger darüber nachdenken. Meinem Gefühl nach geht es bei Bedingungslosigkeit, dass man keine Bedingungen stellt. Sozusagen, ne? Keine Bedingungen an das Wesen des anderen. In dem Augenblick, wo ich die Liebe an Bedingungen knüpfe, das und das muss passieren, da stimmt irgendetwas nicht. Gerne?
Wir sind nämlich dort in eine Sackgasse gekommen bei den Ehevorbereitungskursen oder bei den Ehekursen, wo es dann um das ging, verantwortete Elternschaft nur in dem Sinne, dass man auch einmal eine Zeit hat, wo kein Kind entstehen kann.
Ja. Aber das betrifft ja keine Eigenschaft des anderen, sondern das heißt ein ehrlicher Austausch, was ich persönlich brauche. Das heißt, ich habe schon das Recht in eine Beziehung, auch gerade wenn die Ehe noch nicht zustande gekommen ist, etwas von mir persönlich einzubringen. Ja, dass ich sage, ich bin überfordert, wenn ich Vorstellung habe, du willst unbedingt 8 Kinder von mir. Es geht halt nicht. Ne? Ich denke, das Wort Bedingungslosigkeit sollte man nicht überstrapazieren. Ja. Also ich denke schon, dass meine Frau zum Beispiel, als sie mich kennengelernt hat und wir schon näher zusammen waren, hat einfach gesagt, bei mir ist Religionsfreiheit. Ja. Sie wollte nicht in irgendeiner Weise vereinnahmt werden, in der Art und Weise, wie sie Religion lebt. Ja. Und damit hat sie mir sozusagen gleich etwas hingeworfen, an dem ich mich abarbeiten musste. Und zwar gut so, hat sich sehr bewährt. Also ich denke, Bedingungslosigkeit heißt, dass man den anderen nicht einfach verändern will, aber dass man was von sich reingibt und sagt, hoppla, ich bin so und das brauche ich, diesen Respekt und diesen Kompromiss brauche ich. Ja? Das ist schon möglich. Ja? Das beißt sich nicht. Passt das so? Ja, wir sehen also, dass die geistige Dimension des Menschen hindrängt auf Lebensformen, die nicht beliebig sind. Ja? Also von vornherein zu sagen, man möchte eine offene Beziehung haben oder man möchte von vornherein, wie gesagt, mal eine andere Frau haben und so weiter und so weiter. Das ist also, wir haben in der Natur, in der geistigen Natur des Menschen schon angelegt, gewisse Lebensformen, die dazu passen. Ja? Das heißt, humane Sexualität, humane Beziehung zwischen Mann und Frau, die dem Geist des Menschen entsprechen, zielen auf bestimmte Lebensformen und sind nicht beliebig. Und das ist heute eben sehr stark umstritten. Man will als gesellschaftliches Ideal die Vielfalt der Lebensformen aufstellen, als gesellschaftliches Leitbild. Man möchte sexuelle Vielfalt als gesellschaftliches Leitbild. Und man hat so die Vorstellung von einem abstrakten Subjekt, ja, so etwas fast Entleiblichtes, rein abstraktes, frei schwebendes Subjekt, das unter verschiedenen Lebensformen wählen kann und die sollen alle gleich sein. Und das ist ähnlich so, wie man heute Religion auffasst. Ja, auch Religionsfreiheit, jeder kann sich seine Religion wählen. Religion ist Privatsache. Ich habe das extra mal hier so ein bisschen parallelisiert. Jeder kocht sein eigenes weltanschauliches Süppchen und zu diesem weltanschaulichen Süppchen gehört eben auch die Lebensform. Ja? Die öffentliche Bedeutung von gewissen Lebensformen, die unterschiedliche gesellschaftliche Bedeutung von Lebensformen für unsere Gesellschaft, für unsere Zukunft, fällt dabei unter den Tisch durch diese Art der Privatisierung. Es handelt sich bei diesen Begriffen Vielfalt der Lebensformen und sexuelle Vielfalt eben um Euphemismen, das heißt Verschleierungen von Leid. Denn nehmen wir zum Beispiel eine Patchwork-Familie, die ja doch durchaus auch unterstützenswert ist. Ja? Da wird ja versucht, auch die herkömmliche, einfache Familienstruktur nachzuahmen. Man wird da alles tun, um die zu unterstützen. Aber niemand strebt das von vornherein an. Und jeder, der Patchwork-Familien kennt, ich habe täglich damit zu tun, sieht, dass dahinter Verletzungen stehen, Brüche stehen, Schwierigkeiten mit den Kindern stehen. Ja? Oder nehmen wir sexuelle Vielfalt. Wenn ich das als gesellschaftliches Leitbild nehme, wird dadurch das Leid einer Frau gemindert, die mit einem bisexuellen Mann zusammen ist, der noch nebenher in irgendwelche Saunas geht, um dort Männer zu treffen. Ja? Gut, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier gut in der Zeit bleibe. Wir haben also es jetzt in diesem Vortrag mit drei Bereichen, Dimensionen zu tun. Das eine ist die geistige Dimension des Menschen, der Mensch als Person in der Beziehung. Das habe ich als erstes jetzt angesprochen. Wir haben den Menschen in seiner Verankerung in der Natur, Mann und Frau, Verankerung in der Evolution, im Tierreich. Das kommt jetzt. Und wir haben den Menschen in seiner psychologischen Entwicklung, in seiner entwicklungspsychologisch betrachtet, bei dem sich eben erstaunlich zeigt, wie der Mensch schon darauf angelegt ist, die personale Struktur, die Fähigkeit, sich selbst zu überschreiten, Verantwortung zu übernehmen und Beziehungen einzugehen, wie das bereits in dieser Entwicklung angelegt ist und sozusagen zielgerichtet der Mensch darauf hin orientiert ist. Wie kommt es zur Geschlechterdifferenz? Die Evolutionsbiologen sprechen von der disruptiven Evolution. Das heißt, dass im Tierreich ein Punkt kommt, wo sich der Selektionsvorteil, die gewisse Aspekte des Selektionsvorteils in eine Spannung, in einen Widerspruch zueinander geraten. Und zwar, wir haben den Aspekt der, der Quantität. Ja, das heißt, dass Menschen oder überhaupt zur Selektion, der Selektionsvorteil ist da, wenn der, wenn man sich möglichst weit ausbreitet, das Tier, wenn es den Samen weit streut. Ja, das bedeutet Kampforientierung, das bedeutet Abenteuer, Risikobereitschaft und es bedeutet weniger Brutpflege. Es bedeutet weniger Auswahl. Also das ist der Aspekt der Quantität. Und wir haben den Aspekt der Qualität. Es, das überlebt, das hat einen Selektionsvorteil, das qualitativ gut ist, das gut gewartet ist, das gut umsorgt ist. Das ist der Aspekt der Fürsorge, ja? Der Aspekt der Auswahl. So erklärt man sich, dass es überhaupt zur Geschlechterdifferenz in der Evolution gekommen ist. Ja, im Tierreich haben wir sehr verschiedene Lebensformen. Wir haben extreme Polygamie. Wir haben aber auch einzelne Tierarten, die monogam, weitgehend monogam zusammenleben. Wir haben hauptsächlich diese Aufteilung zwischen mehr Fürsorge beim Weibchen, mehr Kampforientierung beim Männchen. Wir haben im Tierreich eine geringe parentale Investition, das heißt eine geringere Investition an Energie in die Aufzucht der Nachkommen und beim Weibchen sehr viel höher. Aber es gibt sogar eine Vogelart, wo es umgekehrt ist, wo die parentale Investition vom Menschen höher ist als die vom Weibchen. Also wir haben eine unglaubliche Vielfalt. In dieser Vielfalt steht der Mensch. Beginnen wir mit dem Mann. Der Mann hat, also das, was ich jetzt bringe, man könnte meinen, mein Gott, was bringt der Spielmann für Klischees und das hat er vielleicht aus irgendwelchen Vulgärliteratur oder was man da so kaufen kann in diesen Buchhandlungen. Nein, unsere Klischees haben eben ein Fundament in der Sache. Das heißt, ich habe das alles aus wissenschaftlicher Literatur, ja, Humanethologie, vergleichende Verhaltensbiologie, neurobiologische Forschung. Ja? Und die bestätigen eben oft unsere Klischees, die wir haben. Wobei eben wichtig ist, unsere Klischees neigen natürlich dazu, oder haben geneigt heute eh nicht mehr, Leute festzulegen, es gibt immer auch Mix, es gibt immer das Männliche, das viel Weibliches hat, das Weibliche, das viel Männliches hat. Also es gibt im Einzelfall, kann das immer anders ausschauen, es sind immer statistische Wert. Gut, der Mann neigt mehr zu einer instrumentellen Fürsorglichkeit. Das heißt, er organisiert gerne, er möchte Probleme lösen. Ja? Das ist sicher allen, die mit Ehe zu tun haben, bekannt. Er möchte sich schon mit den Kindern beschäftigen, aber nicht so viel wie die Frau. Ja, er hat eine geringere parentale Investition von seiner Neigung her. Das kann sich ändern, wenn die Frau zum Beispiel stirbt. Es ist erstaunlich, wie Männer dann fürsorgliche Seiten entwickeln und sich plötzlich ganz anders um die Kinder kümmern. Aber primär in der Anlage, was er gerne tut, ist das nicht so stark vorhanden. Der Mann neigt zu einer gemäßigten Polygynie. Das heißt, von 83% der Weltkulturen, die erforscht wurden, also auch frühere Kulturen, sind gemäßigt polygam. Ja? Da hat ein Mann mehrere Frauen. Und er nimmt mehr ein werbendes Verhalten gegenüber der Frau ein. Etwas, was wir im Tierreich auch finden. Und wir sehen schon, dass wenn der Mensch, ich rede natürlich von dem Menschen nach Adam und Eva, nicht vor Adam und Eva, ja, so wie wir jetzt eben sind. Wenn der Mensch seiner Personalität und dem, was wir hier erkannt haben in der Beziehung zwischen Mann und Frau, gerecht werden will, dann erfordert es eine gewisse Anstrengung. Das heißt, für den Mann bedeutet Treue eine gewisse Anstrengung, eine Herausforderung. Ja? Die Natur macht es ihm nicht ganz leicht. Bei der Frau sucht er Schönheit und Treue. Treue ist in allen Kulturen ganz oben, und zwar sexuelle Treue. Ja? Das wird damit erklärt, auch das findet man im Tierreich, das wird damit erklärt, dass die Frau kann sich immer sicher sein, dass das Nachkommen, was sie bekommt, von ihr ist. Der Mann kann sich dessen nicht sicher sein. Ja? Das heißt, der Mann ist auf die Treue der Frau angewiesen, um zu wissen, dass das sein Kind ist. Ja? So erklärt man sich das, dass die Treue eine solche große Rolle spielt beim Mann. Jungfräulichkeit ist in unserer Kultur nicht mehr so hochgeschrieben, aber bei denen, die auf Jungfräulichkeit Wert legen, auch in der westlichen Kultur, sind es die Männer, die eindeutig vorne liegen, statistisch. Und jüngeres Alter wird von dem Mann bevorzugt. Jüngeres Alter lässt sich auch evolutionsbiologisch erklären. Die Wahrscheinlichkeit der Gebärfähigkeit ist höher und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe des Zusammenlebens mehr Kinder bekommt. All dies ist wichtig für die Ehebegleitung. Meine Erfahrung ist, die das so wissen, auch aus dem Bereich der Humanethologie und Neurobiologie, oft hilft, Ehesituationen, Paarsituationen zu entspannen, weil man auch einfach Informationen gibt. Es ist gut, wenn eine Frau weiß, was das dem Mann bedeutet, zum Beispiel die Treue, wenn sie weiß, dass seine Fürsorglichkeit mehr instrumentell ist, dass er seine Liebe einfach anders ausdrückt, als sie es ausdrücken würde. Ja? Also hier ist sehr, dieses Wissen hat ist wichtig auch, denke ich, für eine entspannte Ehe. Gibt es Fragen? Moment, machen wir weiter. Aha. Jetzt kommen wir zur Frau. Die Frau kann von Haus aus nur weniger Kinder bekommen als ein Mann. Ein Mann kann eigentlich problemlos 1000 Kinder zeugen im Laufe seines Lebens. Eine Frau maximal 20 Kinder auf die Welt bringen. Die Frau, in den Menschheitskulturen gibt es nur 0,4% mit Polyandrie, das heißt, dass eine Frau mehrere Männer hat. Und diese Kulturen, zum Beispiel im tibetischen Hochland, ist es offensichtlich ökonomisch bedingt. Und parallel ist in diesen Kulturen der Mann auch polygam. Also da sehen wir doch diesen drastischen Unterschied. Wir haben eine hohe parentale Investition und eine spezielle Begabung, was die Fürsorglichkeit anbelangt. Es ist so, dass es einen Selektionsvorteil gibt, was die Treue anbelangt hier, gibt es einen Selektionsvorteil für treueähnliches Verhalten im Tierreich. Das heißt, es gibt zum Beispiel bei der chinesischen Zwergwachtel, wenn sie sich spröde verhält und langes Balzen vom Mann sozusagen verlangt, dann wird sie attraktiver. Ja, wir haben das. Das Phänomen übrigens auch, eben, das Jugendliche oft auch wissen sollten, wenn man dem jungen Mädchen Mut machen will, dass sie eben nicht gleich abgelehnt werden, wenn sie sich nicht auf den Burschen einlassen, dass sie also auch attraktiver werden, wenn sie nicht gleich in den Intimkontakt gehen. Das ist also auch in der Evolution begründet. Die Fürsorglichkeit der Frau ist instinktgeleitet angelegt, die Feinfühligkeit für den Säugling, das ist also mehrfach belegt, bis hin zu Stimmaustausch und so weiter, die Wahrnehmung von Stimmungen des Kindes. Und die Frau ist in der Position, das Auswahltreffen, finden wir auch im Tierreich. Ja. Sie wünscht sich, das ist alles Statistik, reiferes Alter. Es muss nicht unbedingt ein älterer Mann sein, aber er soll Reife ausstrahlen. Das ist reiferes Alter. Gute finanzielle Aussichten und erfolgreich. Das ist etwas, was eine Frau beeindruckt. Ja. Da geht es natürlich auch um Fürsorge. Fürsorge des Mannes, die Sicherheit für die Nachkommenschaft. Auch das ist biologisch mitdeterminiert. Und eine gewisse Dominanz, schätzt die Frau. Und erstaunlicherweise ist es so, dass Karrierefrauen, die erfolgreich im Beruf sind und stark auf Berufsleben aus sind, sich nicht einen Hausmann wünschen, sondern eher einen dominanten Mann. Ja? Also die Vorstellung, dass sich das einfach so umkehren ließe, das Verhältnis der Geschlechter ist nicht so einfach. Ja, Geschlechtsunterschiede im sexuellen Begehren. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da ein bisschen was drüber wissen. Das ist auch für die Ehebegleitung wichtig. Die sexuelle Struktur des Mannes ist eine andere als die der Frau. Beim Mann sind subjektive und objektive Erregung konsistent. Das heißt, wenn er sich subjektiv sexuell erregt fühlt, ist er auch objektiv physiologisch in seinen Körperreaktionen erregt. Ja? Er hat einen linearen Erregungsverlauf. Das heißt, ist er in sexueller Erregung, möchte er die sexuelle Aktivität, möchte er den Orgasmus, möchte er den Geschlechtsverkehr. Und wenn das unterbrochen wird, die Linie, ist es für ihn eine Frustration. Ja? Er hat die Vorstellung, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja? Wenn die Frau A sagt, dann muss sie auch B sagen. Ja? Das ist so seine instinktive Vorstellung. Bei der Frau ist die Sexualität etwas anders gelagert. Es gibt eine selbstbezogene Komponente des Begehrtwerdens. Das heißt, eine Frau ist tendenziell sexuell erregt, wenn sie sich als begehrenswert erlebt. Das ist also diese etwas selbstbezogene Komponente. Es gibt eine Differenz zwischen subjektiver und objektiver Erregung. Sie kann subjektiv erregt sein, ohne körperlich wirklich erregt zu sein und umgekehrt. Sie ist eher in der Lage, also das ist nicht so linear bei ihr, sie kann eine sexuelle Erregung haben, ohne dass es zu einer sexuellen Aktivität kommt. Was übrigens auch interessant ist, dass die Selbstbefriedigungsrate eben sehr viel höher ist beim Mann als bei der Frau. Das hängt auch damit zusammen. Und sie kann sich auf sexuelle Aktivität einlassen, ohne sexuell erregt zu sein und im Laufe der sexuellen Aktivität erst erregt werden. Ja? Das ist auch das sich einlassen auf sexuelle Aktivität, auch in der Ehe, ist eben auch mit anders bedingt. Es gibt also erregungsunabhängige Motivationen für Sexualität. Ja. Wer A sagt, muss noch lange nicht B sagen. Das ist übrigens interessant, das wissen die Kulturen auch. Also ich war mit meiner Frau und meiner Tochter waren wir in Kroatien jetzt letztes Jahr im Sommer. Und da war so eine Volkstanzgruppe, eine kroatische. Und das war wirklich eindrucksvoll, wurde diese ganze Konstellation gespielt. Eine Frau, die eben Männer so ein bisschen heiß macht und dann wieder von sich weist. Alles mit Musik und wieder heiß macht, wieder von sich weist und so weiter. Das war also ein Spiel. Ja? Und das findet man in vielen Kulturen. Ja? Das heißt, da ist dieses Wissen einfach drin, dass die Frau flexibler ist. Ja? Sie ist flexibler und kann daher auch stärker auswählen. Sie hat also mehr diese Auswählrolle und ist da nicht so starr. Und das hat auch enorme Bedeutung für die Ehebegleitung beziehungsweise auch für die Sexualpädagogik. Ja? Wenn man mit jungen Menschen redet, mit jungen Frauen redet, mit jugendlichen Frauen redet, die sich auf viele sexuelle Kontakte einlassen, ist es oft erstaunlich festzustellen, wie wenig sexuelle Erregung eine Rolle spielt. Ja, es geht dann oft nur um Anpassungen, um gemocht werden, um was weiß ich, um sexualferne Motivationslagen. Und es ist wichtig, in der Erziehung, in der Sexualpädagogik beim Mädchen anzusetzen. Natürlich brauchen die Burschen das auch, aber die Mädchen brauchen, aufgrund ihrer Flexibilität haben sie eine besondere Verantwortung, sie brauchen eine besondere Stärkung ihres Selbstbewusstseins, sie brauchen ein Wissen über das, wie es bei der Burschenwelt ausschaut. Und die einzige Sexualpädagogik, die ich kenne, die an dieses Wissen anknüpft, ist die Teenstar-Bewegung, die auch in Österreich gut vertreten ist. Und da lernen die Mädchen, dass eben den Erregungsablauf bei den Burschen, dass sie den nicht unnötig reizen sollen, auch schon nicht durch die Kleidung. Das heißt, sie lernen das so, dass sie das auch freiwillig dann gerne auch nutzen und steuern. Und es ist im Interesse des Lebensglücks des Einzelnen, aber auch der Gesellschaft, von Bildung von ihren Familie, wenn Geschlechtsverkehr möglichst lange aufgeschoben wird und möglichst in der Ehe stattfindet, weil zahlreiche Sexualkontakte vor der Ehe oder auch ein Zusammenleben vor der Ehe ist kein guter Prädiktor, rein statistisch kein guter Prädiktor für eine Ehe, ja, was das Halten der Ehe anbelangt. Bitte, Frau Kastner.
Sie haben das Thema Jungfräulichkeit angesprochen und auch jetzt, wie die Frauen oder Mädchen sich anpassen, um gemobbt zu werden. Ich denke an eine Einladung in einer Schule letztes Jahr, 14-jährige Mädchen, neue Mittelschule, steht auf einem Zettel mit den anonymen Fragen, wie ich soll ihnen sagen, wie man sich selbst entjungfern kann.
Ah, ja.
Ich frage dann, ich tue mir schwer mit dieser Frage, was soll das für einen Sinn machen? Dann hat sich dann ein Mädchen gemeldet und hat gesagt, ja, weil die Burschen, die heutigen Burschen offensichtlich, weiß nicht, ob in dieser Gegend oder generell, nicht mit einem Mädchen sexuell verkehren wollen, die noch mit keinem Mann etwas zu tun gehabt hat. Und jetzt wollen sie das selbst machen. Und dann hat die Lehrerin sich eingeschaltet und hat gemeint, sie merkt, dass diesen Druck enorm in die Mädchen, die in diesen Klassen vertreten sind.
Aber es ist sehr interessant. Jetzt müsste man die Burschenseite fragen, woran das liegt. Jetzt müsste man die Burschen fragen. Ach so, soll ich die Frage wiederholen? Ja, gibt es welche, die die Frage nicht gehört haben? Es geht darum, dass Frau Kastner eben gehört hat, dass in der aus der neuen Mittelschule, dass eben 14-jährige Mädchen die Lehrerin fragen, wie sie sich entjungfern können, weil die Burschen nicht gerne mit einem Mädchen schlafen, das noch Jungfrau ist. Und ich sage, es wäre jetzt sehr interessant, die Burschen zu fragen, was da bei denen in den Köpfen vor sich geht. Ja? Ist es vielleicht sogar eine Rücksicht, dass sie Scheue haben vor einer Jungfrau? Ich weiß es nicht. Ja? Man müsste sie... Ich habe keine Ahnung. Haben Sie eine Idee? Hat jemand eine Idee?
Weil sie da Schmerzen hat, weil da Blut im Spiel ist, etc. Und es haben natürlich die Burschen die Panik,
okay,
würde ich jetzt einmal unterstellen,
ja,
dass sie da dem Mädchen wehtun und das wollen.
Ach so, ja, verstehe.
Also ich glaube, dass das
eine Rolle spielt, ja, Rolle. Ist gut möglich, ja. Sexualpädagogik ist ein Riesenbereich, das kann ich jetzt nicht heute vertiefen. Es ist interessant, dass das Jungfernhäutchen jetzt plötzlich wieder zu Ehren gekommen ist. Und zwar die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Berlin, das ist jetzt ziemlich das radikal-liberalste, was es in Deutschland gibt. Die haben jetzt so Broschüren rausgegeben und diese Broschüren sind katastrophal. Vielfalt der Lebensform, Vielfalt der Sexualität, jeder kann machen, was er will und. Aber es gibt eine Spalte Jungfernhäutchen, das müsste man respektieren. Wenn jemand aus religiösen Gründen, braucht man davor Respekt, wenn er das erst nicht will und so weiter. Und da hat man natürlich den Eindruck, da haben die den Moslems in Berlin, da ist ein gewisser Respekt da, und da machen sie also so einen Kompromiss. Ja? Gut. Vielleicht auch, der Mann ist eher der, wo es auch um Keuschheit geht und um Steuerung und um Verzicht, ja. Bei der Frau in der Ehebegleitung, Sie wissen das sicher auch viel besser wie ich, geht es manchmal auch um sexuelle Faulheit, ja. Also es gibt Frauen, die dann so die Kinder ins Bett holen und haben den ganzen Tag zu tun und sozusagen Sexualität ist in Vergessenheit geraten. Ja. Und da geht es natürlich auch darum, dass sie versteht, dass eine Vita Sexualis für den Mann einfach auch wichtig ist und dass sie auch sich da etwas auch für tun kann. Ja. Wichtig ist vielleicht auch, der Mann sucht Sexualität auch zur Entspannung. Die Frau braucht Entspannung für Sexualität. In der Regel. Es gibt auch andere, es gibt Männer, die anders gestrickt sind, Frauen, die anders gestrickt sind, aber das ist so die Regel. Ja. Ein Mann kann von der Autobahn kommen mit 1000 Kilometern hinter sich und möchte mit seiner Frau schlafen, und seine Frau möchte natürlich nach 1000 Kilometern nur schlafen, aber nicht mit ihrem Mann. Ja. Also das ist auch immer ganz gut für die Ehebegleitung, wenn man das weiß. Ja. Geschlechtsunterschiede in der Bewertung, ja, ist auch interessant. Und das auch evolutionsbiologisch mit begründet, ja, Seitensprung der Frau ist schlimmer als emotionale Bindung, ja. Also sexuelle Treue wünscht sich der Mann, ja. Und der eigene Seitensprung ist nur zu 45% mit Eheunzufriedenheit gekoppelt. 55% der Männer, die untreu sind, sind mit ihrer Ehe zufrieden. Und das ist wichtig zu wissen, dass die Frau auch das weiß, dass wenn ihr Mann einen Seitensprung macht, dass das nicht heißt, dass sie unbedingt versagt hat, dass sie unbedingt die Ehe schlecht ist. Ja? Für die Versöhnung ist es wichtig. Ja? Umgekehrt, für die Frau ist ein Seitensprung des Mannes weniger schlimm als eine emotionale Bindung. Ja? Und da gibt es auch chinesische Zwergwachtel, dass Menschen Anstalten macht, eine andere zu begatten, ist das der Zwergwachtel wurscht. Wenn sie der aber Futter reicht, dann wird die ganz wild, die Wachtel. Das ist interessant, weil da geht es ja darum, dass die Gefahr besteht, dass die Versorgung eben nicht mehr gewährleistet ist, indem er jetzt eine andere versorgt. Ja? Eheliche Unzufriedenheit bei Seitensprung sehr viel höher als beim Mann. Also wichtig auch hier, dass der Mann versteht, dass wenn er jetzt eine Freundschaft anfängt zu einer anderen Frau, die asexuell ist, aber wo die Frau die Sorge hat, dass eine emotionale Bindung entsteht, dass er das auch versteht, dass ihr das zu schaffen macht. Ja? Und es ist generell sinnvoll, das kann ich nicht weiter aufführen, es ist generell sinnvoll, Männerfreundschaften zu fördern. Also man sollte immer wieder nachfragen, hast du auch wirklich gute Männerfreundschaften? Warum hast du sie nicht? Wie wär's denn mal? Ne? Männerfreundschaften sind eine ganz gut, sehr, sehr gute Ausgleich sozusagen für die Ehe. Ja? Wir sehen, die Geschlechtsunterschiede im Verhalten und Erleben bestehen ab der Geburt. Da könnte ich Ihnen jetzt noch einen Haufen Slides zeigen, was da alles im ersten Lebensjahr schon an Unterschieden da ist. Es ist unglaublich, ja. Und auch die Versuche, wenn man geschlechtsneutral erzieht, nützt überhaupt nichts, ja. Noch bevor die Kinder überhaupt Geschlechtsteile zuordnen können, finden sich die Geschlechter zusammen. Ja? Also sie sind biologisch angelegt. Sie sind als motivationale Prädisposition, also Anlage, unterschiedlich verteilt zwischen den Geschlechtern und sind dann soziokulturell variabel, na, wie sie dann ausgestaltet werden. Gibt es noch Fragen? zu diesem Komplex. Wir kommen jetzt zu etwas ein bisschen anderes. Bitte. Nein, Gender will ja das Biologische ausklammern. Ja, Gender interessiert sich nicht für die biologischen Unterschiede und behauptet, dass alles soziokulturell ist. Ja, während es ist eigentlich so, dass die soziokulturelle Variabilität knüpft an das an. Wir haben also auch in den Menschheitskulturen, die noch nie was von Gender gehört haben, eben sehr unterschiedliche Weisen, wie diese Unterschiedlichkeit dann eben gelebt wird. Ja? Bitte? Ethologe, Humanethologe. Ja, ja, ist klar. Ja, ja. Also nur das ist gemeint. Hat, ne? Gut, das brauchen Sie jetzt nicht alles lesen. Jetzt springen wir sozusagen, machen einen gewissen Sprung ins Gesellschaftliche. Die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass Männer und Frauen auch heute keinen kompletten Rollentausch wollen. Dass die Frauen mehr im Haushalt sein wollen, mehr dort ihre Ruhe haben wollen, dass der Mann sich nicht einmischen soll. Gibt es gerade in Oberösterreich eine Umfrage unter ganz jungen Frauen, 18-Jährigen und so weiter, die erschütternd ausgefallen ist für alle Genders, was das anbelangt.
Was meint, Frauen sind vorletzte Teile berufsorientiert, das ist jetzt genau wie meint, kindorientiert, partnerorientiert, berufsorientiert.
Ja, da komme ich jetzt zu. Die Frau ist von Haus aus viel breiter gestaffelt als aufgestellt, sozusagen, als der Mann. Und wir haben Frauen, die junge Mädchen, Frauen, denen sieht man es schon fast an, die wollen Mami sein, die wollen Haushalt haben, die wollen Familie haben. Darin sehen die eine Sinnerfüllung, ja. Das reicht denen, die wollen das. Was heißt reicht? Das ist ja auch viel. Ja, extrem wertvolle Arbeit. Und diese Frauen werden heutzutage gesellschaftlich benachteiligt. Sie werden beleidigt in den Radiosendungen. Man spricht von Heimchen am Herd und. Zurück an den Herd und was da alles geredet wird. Es ist so, wenn es darum geht, was Männer und Frauen wollen, ein Teil der Frauen möchte das. Dann gibt es einen beträchtlichen Teil an Frauen, die wollen eine Mischung aus Arbeit und Beruf. Die wünschen sich das. Aus Arbeit und Beruf, sage ich. Aus Arbeit und Familie. Ja. Und es gibt ein Segment von Frauen, die weniger sind, die wollen vor allem Beruf. Die sehen da ihre Hauptsinnerfüllung. Aber auch die sind in den Umfragen so, dass sie mit ihrem Kleinkind mehr Zeit verbringen wollen als der Mann. Ja. Auch diese Karrierefrauen wollen sich diese Zeit mit ihrem Kind nicht nehmen lassen. Der Mann ist eher hier angesiedelt von Haus aus. Für ihn ist Familie und Beruf als Schwerpunkt nicht so attraktiv. Ja? Und er möchte schon, viele Männer wollen ein bisschen mehr Zeit haben für ihre Kinder, für die Familie. Ja? Aber der Schwerpunkt liegt im Beruf. Also er ist nicht so breit aufgestellt wie die Frau. Ja, und das hat natürlich gesellschaftspolitische Konsequenzen. Jetzt schauen wir uns mal an, nehmen wir mal an, das ist jetzt hier der natürliche Zustand der Geschlechterdifferenz, was so Begabungen, Eigenschaften und so weiter anbelangt. Da gibt es ja viele Dinge, über die wir noch reden könnten, an Feinheiten. Es sind hier so die beiden Kurven. Ich habe hier diese beiden ägyptischen Platten da aus dem 2. Jahrhundert. Das sind so Grabplatten. Das heißt jetzt nicht, dass in dieser ägyptischen Gesellschaft der natürliche Zustand da wäre, sondern ich habe es einfach nur so reingesetzt, weil sie mir die Bilder gefallen. Und was wir haben ist, dass in den traditionellen Gesellschaften, sowohl häufig in den Stammeskulturen, aber auch in der traditionell bürgerlichen Gesellschaft, diese beiden Kurven auseinandergerückt werden und die Frauen mehr festgelegt werden auf den typisch fraulichen Bereich und die Männer mehr auf den typisch männlichen Bereich. Und dies bedeutet ein Systemdruck von Seiten der Frau hier in den Bereich des Mannes. Ja? Vom Mann sehr viel weniger in den Bereich der Frau. Das haben wir ja vorhin gesehen in der Verteilung. Das bedeutet, Frauen mussten sich erstreiten, dass sie Universitätsstudium machen dürfen, dass sie Ärztinnen werden dürfen. Bis in die 70er Jahre war es in Deutschland sogar, musste der Mann unterschreiben, dass seine Frau arbeiten darf. Ja? Also das sind solche Dinge, das musste erstritten werden. Der Systemdruck geht dann in Richtung Mann. Und die Situation heute ist andersrum. Die gesellschaftliche Vorgabe ist Angleichung der Lebensformen. Und man möchte gern diese Kurven möglichst zusammenbringen. Ja? Wobei das immer bedeutet, dass die Kurve der Frau mehr in Richtung Mann geht und nicht die vom Mann in Richtung Frau. Und deshalb kriegen wir einen Systemdruck raus. Viele Frauen sind gestresst, die wollen mehr Zeit für die Familie haben und so weiter. Ja? Das ist interessant. Und ich muss sagen, ich bin auch überrascht. Das, was wir in den Medien kriegen und was wirklich läuft, liegt sehr weit auseinander. Ich habe ein Seminar gehalten, das ist gar nicht so lange her, in München, an einem psychologischen Institut, Ausbildungsinstitut. Da waren lauter Frauen, völlig emanzipierte Psychologinnen im Berufsleben und völlig säkular, keine spezielle kirchliche Bindung. Und dann fingen die, ich habe das Thema so ein bisschen angesprochen, da fingen die an zu schimpfen, ja, und haben gesagt, ja, und ich möchte für meinen Sohn, wollte ich jetzt ein Jahr mal zu Hause bleiben und ich möchte mich um das Kind kümmern und dann werde ich beschimpft in den Medien, das geht doch gar nicht und so weiter. Das heißt, da ist eine ganz große Potenziale und Unzufriedenheit bei den ganz normalen Karrierefrauen, also die ganz normalen Beruf stehen, weil die eigentlich, das spürt man diesen Systemdruck. Sie wollen, sie sehen ihre Aufgabe einfach auch in der Familie und für die Kleinkinder vor allem auch da zu sein. Ja. Und das ist wichtig, denke ich, für die Ehebegleitung, weil ich habe es jetzt zunehmend zu tun in meiner Praxis mit Situationen, wo dann vom Mann der Druck kommt, an die Frau, sich diesem gesellschaftlichen Bild anzupassen. Ja. Und auch von der Familie des Mannes. Ja, wo die Frau sich abgewertet fühlt, wenn sie nur einen geringfügigen Job hat und nicht entsprechend im Beruf weiterkommt und so weiter. Ja. Also es ist interessant, dass die Wünsche des Mannes dann doch sehr stark gesellschaftlich geprägt sind. Und da ist in der Ehebegleitung, denke ich, wichtig, dass man das weiß, dass man da auch für Verständnis wirbt. Und solche Hintergrundkenntnisse können immer eine Bereicherung sein, denke ich, wenn man mit Ehepaaren redet. Ist auch interessant, in der gegenwärtigen Diskussion das Wort Wahlfreiheit werden Sie kaum hören. Das ist irgendwie out momentan. Angleichung der Lebensform ist eigentlich ein totalitärer Begriff, weil es geht doch darum, was die selber wollen. Ne? Gut, das Problem der Diskriminierung, das bitte jetzt nicht lesen, ist viel zu viel. Es gibt ein Problem der Diskriminierung. Die Frau ist die Fürsorgliche und aufgrund ihrer Fürsorglichkeit ist sie nicht so selbstbewusst. Das heißt, wenn es dem anderen schlecht geht, dem Gatten, dem Kind, dann bezieht sie das auf sich, habe ich nicht genug Fürsorge gegeben. Ja? Als Mädchen wird sie aufgrund ihrer Schönheit, nicht aufgrund ihrer Leistung, bevorzugt, behandelt. Und das heißt, es sind von Haus aus ist die Frau nicht so selbstbewusst, nicht so kampforientiert, nicht so selbst in der Selbstdarstellung nicht so gut. Und das bedeutet, wenn sie in den normalen gesellschaftlichen Kampf eintritt, ist sie im Nachteil. Ja? Nur die politischen Konsequenzen sind meiner Meinung nach falsch. Ich halte die Frauenquote aus verschiedenen Gründen für Unsinn. Einmal, weil es tatsächlich weniger Frauen gibt, die überhaupt in gewisse Positionen wollen. Also wenn ich einen Aufsichtsrat mache, 50-50, Mann, Frau, das ist Unsinn, weil wenn viel weniger Frauen das wollen, ja, das wäre dann auch eine Ungleichbehandlung des Mannes, also ist meiner Meinung nach auch rechtsstaatlich gar nicht möglich. Und was war noch wegen dieser Frauenquote? Okay, fällt mir jetzt nicht ein. Man müsste auf ganz andere Modelle rekurrieren. Also man müsste zum Beispiel sagen, in einem Vorstellungsgespräch, wie können wir die Faktoren der Kampforientierung und Selbstdarstellung so evaluieren, dass die Frau die gleichen Chancen hat, wenn sie die gleiche Qualifikation und Kompetenz hat. Ja? Also es ließen sich schon meiner Meinung nach individuelle Instrumente finden, in einem Betrieb einen Ausgleich zu schaffen gegen Diskriminierung. Ich habe nichts gegen Antidiskriminierungsarbeit im Bereich Mann-Frau. Das ist durchaus berechtigt, aber es müsste meiner Meinung nach völlig andere Wege gehen. Ja. So, gibt es hierzu noch Fragen? Weil jetzt gibt es noch ein, ja, ich habe jetzt noch mal so einen riesen Sprung, komme jetzt in eine andere Richtung in meinem Vortrag. Ja. Gut, jetzt kommen wir nochmal in eine mehr psychologische und entwicklungspsychologische Kategorie. Ich habe ja gebracht erst die geistige Dimension des Menschen, Personalität als Grundlage für Ehe. Ich habe gebracht jetzt mehr so die psychologisch-biologischen Determinanten, in denen Mann, Frau stehen. Und jetzt komme ich mehr auf die entwicklungspsychologischen Dimensionen. Ja, es steht so zwischen dieser Naturanlage und der geistigen Dimension dazwischen. Die Gestaltpsychologen geben meiner Meinung nach eine gute Hilfe für das Verständnis überhaupt von Beziehungen, auch Beziehungen von Mann und Frau. Und zwar, die Gestaltpsychologen haben die Sinne des Menschen untersucht. Nehmen Sie zum Beispiel das Auge. Wenn ich jetzt den Herrn da hinten ganz scharf sehe, ja, dann heißt das, ich spüre mein Auge nicht, sondern das Objekt, nämlich dieser Herr dort vorne, kommt ganz zu sich selbst. Das heißt, ich nehme ihn scharf wahr, so wie er ist, als den anderen. Und es kommt damit zu einer Differenzierung zwischen mir als dem Sehenden und dem Geschauten. Wenn ich ein Katarakt habe und das Bild jetzt verschwimmen würde, dann kommt sozusagen der andere nicht wirklich ins Bild. Das ist irgendwie wie eine Vermischung zwischen mir und dem anderen. Ja, es ist unscharf. Und wir können das auch auf den Menschen übertragen. Ja, den anderen als den anderen wahrnehmen, ja, bedeutet eben, dass ich dann auch mit ihm Gemeinschaft haben kann. Ja? Also idealerweise sollte es nicht zu einer massiven Überlappung kommen, sondern jeder soll den anderen als den anderen wahrnehmen und sie haben zusammen dann diese Gemeinschaft, die Ehegemeinschaft zum Beispiel. Also es lohnt sich, dieses Bild vor Augen zu haben. Und nun kommen wir zu den, wie es nicht sein sollte, wenn sich die beiden überlappen, sozusagen diese beiden Kreise, bedeutet es, dass der andere in irgendeiner Weise benutzt wird. Zum Beispiel, jetzt kommen wir sehr ins Psychologische, ich möchte das nicht vertiefen, also narzisstische benutzen. Also irgendwo geschieht es eh bei allen, aber jetzt, wenn es zu stark in den Vordergrund tritt, narzisstisch heißt, ich habe in erster Linie das Interesse, dass meine Frau mich anbetet, dass sie mein Selbstwertgefühl pusht, dass ich mit ihr gut auftreten kann, dass ich und so weiter. Ja, also solche narzisstischen, selbstdarstellerischen Vorstellungen, für die der andere herhalten muss. Ja, und in dem Augenblick, wo der andere Autonomie zeigt, wo er einfach der andere ist, wo er vielleicht nicht so schön ist, wo er nicht so diese Eigenschaften zeigt, die ich brauche, um mein Selbst aufzubauen, da kommen ablehnende Gefühle, abwertende Gefühle hoch. Ne? Und das heißt, da ist eben nicht Subjekt, Objekt wirklich getrennt, die beiden, sondern das ist also eine Art Vermischung, ja. Und das ist schwierig. Ich denke, dass man da in der normalen Ehebegleitung schon an die Grenzen kommt und hier psychotherapeutische Behandlung sicher wichtig ist. Ja. Ähnliche Dinge haben wir beim Schutzsuchen. Ne? Das gibt Paare, die, wo einer beim anderen einfach nur Schutzgeborgenheit sucht, geringste Anzeichen von Autonomie schon als Gefahr sieht, dass der andere wegbricht. und Eifersucht und so weiter hängen damit zusammen. Mangelndes Selbstwertgefühl, auch das braucht mehr psychotherapeutische Behandlung. Auch hier kommt es nicht zu diesem Auseinander von Subjekt und Objekt. Ja? Das Interessante ist, dass wenn es bei diesen eifersüchtigen Paaren oder wenn einer so eifersüchtig ist und anklammernd ist, wenn es dann wirklich zum Bruch kommt, dass dann erstaunlich wenig Trauer da ist. Ja? Weil man eben keinen wirklichen Bezug zum anderen als dem anderen hatte. Und deshalb ist die Trauer, es ist ein Verzweiflungsakt da, vielleicht sogar ein Selbstmordversuch, aber dann ist der andere irgendwie weg. Ja? Und bei den Narzissten, wenn sie das nicht mehr kriegen vom anderen, ist der andere weg, dann kommt halt der Nächste dran. Ja? Also diese gestaltspsychologischen Bilder zu haben, ist sicher sinnvoll. Und Ehe ist immer auch Entwicklung darauf hin, den anderen als den anderen wahrzunehmen. Bitte lesen Sie das jetzt mal nicht, das ist zu kompliziert. Wir kommen jetzt zum Begriff der Assimilation und Akkommodation. Das passt zu den vorherigen Bildern. Was ist das, der Unterschied Assimilation und Akkommodation? Assimilation heißt die Anpassung der äußeren Welt an die innere Welt. Es gibt ein einfaches Beispiel bei den kleinen Kindern. Das kleine Kind, wenn es sprechen lernt, sieht einen kleinen Hund Wauwau, einen großen Hund Wauwau, einen mittelgroßen Hund Wauwau. Und dann sieht es eine Katze, sagt es auch Wauwau. Und dann sieht es eine Kuh und dann sagt es auch Wauwau. Und irgendwann merkt das Kind, es passt nicht mehr. Ja? Wauwau sind nur die Hunde und die anderen sind Mu und Miau. Ja? Also das heißt, das Kind, das nennt man jetzt Akkommodation, das Kind passt sich jetzt neu an, es entwickelt ein neues Weltbild. Ja? Also wir sehen, es kommen immer mehr Daten hinein, bis diese Kugel platzt und jetzt wird klar, es kommt jetzt zu einer Unterscheidung. Ja, man akkommodiert. Also Sie können auch übrigens, ich habe mir Gedanken gemacht zur Kirchengeschichte, der ganze Prozess von christlicher Staat und dann säkularer Staat ist meiner Meinung nach ein Prozess der Assimilation und Akkommodation. Ja? Also der, Syllabus von Pius dem IX, ja, das ist so der letzte große Versuch der Assimilation, ja, bis es dann eben im Zweiten Vatikanum zur Akkommodation kam. Kann man natürlich weiter ausführen, aber Gestalt, also psychologisch ist das meiner Meinung nach von dieser Dimension her auch anschaubar. Sie haben das beim Weltbild zum Beispiel Ptolemäus Kopernikus. Die Menschen haben geglaubt, alles dreht sich um die Erde, die Sonne dreht sich um die Erde, die Sterne drehen sich um die Erde. Ja? Und dann haben sie gemerkt, es wird immer komplizierter, diese Kurven zu zeichnen. Es wird so wahnsinnig kompliziert und boah, die Sonne ist im Mittelpunkt, jetzt ist alles wieder einfach, es passt. Das nennt man dann Akkommodation. Was bedeutet das jetzt für die Ehe? So, jetzt komme ich in den Alltag. Es geht nur darum, dass ich Ihnen dieses Bild von Assimilation und Akkommodation gebe. Und jetzt sage ich Ihnen, was das für den Alltag bedeuten kann. Ja? Sie kommt aus einem bürgerlichen Künstlermilieu in Wien. Er kommt aus einem kleinen Bauernhof in Niederösterreich. Ja? Und sie sieht immer, wenn sie reinkommt, er sitzt im Wohnzimmer, da brennt dieses ungemütliche Licht da oben, es wären schöne Stehlampen da. Und sie ärgert das. Warum machst du so ein hässliches Licht hier? Was soll das? Und hier, mach mal ein gemütliches Licht und so weiter. Und er ärgert sich, dass sie ihn angreift, ja? Und nicht zufrieden ist. Und sie ärgert sich darüber, dass der immer so schlechtes Licht macht. Jetzt plötzlich kommt sie zum Nachdenken und merkt, wenn sie seine Eltern besucht, dass da zu Hause so ein funzeliges Licht da immer ist und sonst nichts in der Küche. Und da hocken die alle beieinander, ja? Und dann redet sie mit ihm, ist jetzt schon vielleicht ein bisschen älteres Paar, und dann kommt sie drauf, hoppla, in deiner Kindheit hatten die Petroleum. Das war noch viel funzeliger, als du groß geworden bist. Ja? Und jetzt kann sie plötzlich loslassen und sagen, ich akzeptiere das. Er hat seine Art von Lichterfahrung, ich habe meine Art von Lichterfahrung. Er hat ja gar nichts dagegen, wenn ich das Licht anders mache. Dem völlig wurscht. Ja? Das macht er. Das heißt, ich kann das völlig ohne Streit dieses Lichtproblem lösen, indem ich halt jeweils das Licht dann halt anders mache. Ja, das nennt man Akkommodation. Er muss nicht mehr so sein wie sie, er darf so sein, wie er ist. Ich habe das erlebt bei einem nigerianischen Priester, da hatten wir einen wunderbaren, der ist jetzt Professor in Nigeria, der war bei uns Kaplan an dem Ort, wo ich lebe. Und wenn ich zu dem reinkam, war das Licht für mich so unerträglich, dass ich also mir die Freiheit genommen habe, dann irgendwelche Lampen bei ihm anzuschalten. Und es war mir völlig klar, der ist so groß geworden mit diesem Funzellicht da in Nigeria. Ja. Gut. Was bedeutet noch Akkumulation, Assimilation, Akkommodation? Kindererziehung. Ja? Er kommt aus einem bürgerlichen Milieu, wo man Musik eine Rolle spielt. Die Kinder sollen Instrumente lernen, klassische Musik und nicht so einen Mist hören im Radio und. Sie kommt aus dem Arbeitermilieu und findet das sehr nett, Händel und Bach, aber man kann auch andere Musik hören, das ist, hat für sie nicht so einen Rang und Stellenwert, das ist nicht so bedeutungsaufgeladen. Ja? Und er reagiert aggressiv, wenn seine Kinder dann plötzlich im Radio irgendeine blöde Musik hören und der Frau ist das wurscht und so weiter. Er möchte, dass da seine Welt regiert. Ja? Das bedeutet hier eine Konkurrenz und das ist ein Assimilationsdruck. Er möchte, dass sie so werden wie sie. Ja? Und sie kommt unter Druck jetzt in diesem Beispiel, was ich genannt habe. Die Familie als Ganze ist die Bande in so einer Spannungssituation relativ schwach. Akkommodation bedeutet, ich akzeptiere Folgendes, und das habe ich mit Patienten schon oft besprochen. Einen ganz einfachen Satz. Es ist das Schicksal meines Kindes, dass es nicht nur mich als Elternteil hat, sondern auch den anderen. Merken Sie sich diesen Satz. Das Schicksal meines Kindes, dass es nicht nur mich hat, sondern auch den anderen. Und da kann ich das Kind loslassen. Ja? Das Schicksal des Kindes loslassen. Ich sehe das Kind als eines, das, oder die Kinder. Der eine wird sich vielleicht ein bisschen mehr für Klassik interessieren, der andere nicht. Ich sehe das ganz entspannt. Das ist sein Leben, die beiden Eltern so zu haben. Und dann wird dieses Klima wird entspannt. Die Frau hat eh nichts dagegen, wenn ich ein bisschen die klassische Musik fördere. Die Familienbande ist in Frieden und ist die Familie als Ganze dann gestärkt. Mach ich. In 5 Minuten bin ich fertig. Ja. Der Mensch macht, und jetzt kommen wir zu dieser entwicklungspsychologischen Sichtweise, die ich nur andeuten kann jetzt, diesen 5 Minuten. Genau. Ja, jetzt bin ich schon sehr weit. Der Mensch macht verschiedene Stadien durch in der Art und Weise, wie er sich entwickelt. Ich will die Begriffe nicht im Einzelnen erklären. Ich will auch nicht auf die Kindheit zurückgehen. Das Interessante ist nur, Sie können das bei Robert Keegan sehen, die Entwicklungsstadien des Selbst. Das ist ein sehr schönes Buch, das in der Art und Weise der Assimilation, Akkommodation, wie ich Beziehung sehe, gibt es eine Art psychische Entwicklung, die in Natur vorgegeben ist und eigentlich genau zu dem hinzielt, was die Personalität des Menschen ausmacht und was auch eben das ausmacht, was wir unter Ehe verstehen. Gehen wir zum jugendlichen Verliebtheit. Hier kommt es zu einer Art wirklichen normativen Verschmelzung von Subjekt und Objekt. Das heißt, die beiden Kurven überlagern sich nicht, aber nicht indem der andere benutzt wird, sondern einfach, weil in dem Alter man den anderen vom Selbst noch nicht wirklich so unterscheiden kann. Ja? Das heißt, wenn der andere untergeht, gehe ich unter. Ja? Man ist sozusagen, der andere ist Teil der eigenen Identität in einer besonders starken Weise, das ist ja immer, aber in einer besonders ausgeprägten Weise. Hier kommt es auch zu Suizidversuchen unter Umständen bei Trennungen, ja, die nicht pathologisch sein müssen. Ja. Wichtig ist in diesem Alter, dass wenn hier sich was anbahnt, dass man das, da sind die Überzeugungen wichtig, ja, dass das Paar sich bewusst ist, also Ehebegleitung beginnt längst vor der Ehe, beginnt in den Dienstagkursen und dass man hier dass, also die Liebe beginnt ja erst, wenn die Verliebtheit wirklich aufhört. und dass diese jungen Menschen sich der Lebensform bewusst sind, in die sie hineinwachsen. Ja, umso mehr sie keine subjektivistische Sicht von Beziehung haben, sondern Mann und Frau als Lebensformen und Gestalten sehen, in die sie hineinwachsen, umso besser ist es für ihre individuelle Entwicklung. Das ist eben das Merkwürdige. Wenn wir die Gestalten von Mann und Frau, die überindividuellen Gestalten, annehmen, dort hineinwachsen, dann kommt es hier zu dieser individuellen Akzeptanz des anderen. Ja, das ist ein lebenslanger Weg. Dann kommt die nächste Phase, wo der Mensch eher verschiedene Beziehungen pflegen kann, Beruf, Karriere, Verantwortung, Kindererziehung. Da kommt eine gewisse Distanzierung zustande. Man ist sehr von Regeln abhängig und Normen. Das heißt, hier verändert sich das Beziehungsleben. Ich kann das nur so andeuten. Das Individuum ist nicht mehr die Beziehung, es hat Beziehung. Und dann kommt noch hier diese Phase, wo Normen und Regeln als Ausdruck übergeordneter Werte verstanden werden. Ja? Die Treue ist nicht mehr etwas, was aus einer Regel folgt, sondern die Treue wird individuell gesehen aus der wirklichen Akzeptanz des anderen, so wie er ist. Ja? Es geschieht in Freiheit. Ja? Man ist imstande, dann auch verschiedene Beziehungen, natürlich jetzt nicht sexuell, aber verschiedene freundschaftliche, nähere Beziehungen einzugehen und zu regulieren. Man kann freier komponieren. Ja? Karriere spielt nicht mehr so die Rolle. Man hat mehr einen Wert der eigenen Person auch. Man ist nicht mehr so kränkbar. Ja? Die Probleme, die entstehen, sind an den Schnittpunkten. Ja? Wenn jemand noch in diesem Stadium ist, einer von den beiden, der andere kommt in dieses Stadium hinein, entstehen Ängste. Also ich habe einen Patienten, der ist jetzt in diesem Stadium gekommen und merkt, dass er autonomer wird und hat plötzlich eine Angststörung entwickelt, weil er die Sorge hat, er könnte seine Frau verlassen. Umgekehrt hat sich die Frau anklammernd verhalten. Also an diesen Lebensphasen, Schnittstellen, wenn das unterschiedlich läuft, muss man vermitteln. Ja? Und ich komme jetzt zum Schluss. Sinn und Gehalt der Polarität zwischen Mann und Frau speisen sich aus drei wesentlichen Bereichen. Die Selbsttranszendenz, also Personalität des Menschen, die Teleologie der psychophysischen Entwicklung, also das, was wir gezeigt haben, die psychologische Entwicklung, entwicklungspsychologische Entwicklung und die Verankerung in der Natur, die Begrenztheit des Menschen. Ja? Das heißt, die Polarität der Geschlechter, diese Verbindung überhaupt erst ermöglicht, diese Spannung, ist sozusagen Natur gegeben, hat ihre Basis in der Natur und ermöglicht dann diese geistige Gemeinschaft, diese Hingabe, diese Begegnung der Person. Der Mensch ist ein Kunstwerk, er kann seine Bestimmung, insbesondere seine Bestimmung als Mann und Frau, am besten realisieren, wenn er seine Natur annimmt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Spellmann, für diesen sehr inhaltsreichen Vortrag, vor allem natürlich von meiner Seite her für den aristotelischen Beginn, aber auch für Ihre Nachzeichnung der Inclinationes Naturalis, der natürlichen vorgegebenen Neigungen, die auf Bestimmung, Ziel, Telos von Mann und Frau hinweisen. Sie haben natürlich sehr lange gesprochen, dankenswerterweise. Wir haben nur ganz kurz Zeit für wenige Fragen. Bitte für die Fragen jetzt im Diskussionsteil dann auch vorzukommen. Nur zwei, drei Fragen. Wer möchte sich melden? Bitte, wenn Sie für die Frage kurz vorkommen, bitte. Weil es für die Aufnahme bequemer ist, wenn jeder hier ins Mikrofon hereinspricht.
Sehen Sie diese Erkenntnisse in irgendwelchen Organisationsformen so aufbereitet, dass sie auch vermittelt werden können?
Was für Formen, Entschuldigung?
Organisationsformen, also oder in Gruppen, in Kirchen, in sonstigen Institutionen, die etwas vermitteln.
Schön wäre es, ja. Schön wäre es. Also ich sehe, die Organisationsform gibt es. Ich denke, man muss viel Weiterbildung machen, bei den viel Aufklärungsarbeit leisten und Teams da fördern. Ja? die brauchen eine halbe Assistentenstelle von der Bischofskonferenz finanziert.
Ja, gibt es weitere Fragen? Bitte.
Sie haben die Verschleierung der Leiden angesprochen und ich würde Sie ganz herzlich bitten, vielleicht, ob Sie etwas mehr darüber sagen, weil das ist für mich eher eine Frage, weil wir diskutieren immer über, ob das richtig oder nicht und wir vergessen eine Person im Hintergrund.
Also das ist eigentlich ein eigener Vortrag. Ich habe das ja schon gesagt, ich habe schon zwei Beispiele genannt. Diese ganze Komplikation in der Patchwork-Familie, die Bisexualität des Mannes, waren nur so zwei Beispiele. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht weiter vertiefen. Auf meiner Homepage finden Sie einen Vortrag, den ich neulich in Wien gehalten habe. Da können Sie, und auch noch ein Interview, da können Sie ein bisschen mehr dazu lesen. Geht es um sexuelle Vielfalt? Entschuldigen Sie, aber das wäre jetzt...
ja. Ich hoffe sehr, dass Ihr Beitrag auch im Tagungsband dann erscheinen wird. Und Sie haben so viel mehr Material, als Sie vorgetragen haben. Und da wird dann hoffentlich auch was dabei sein. Vielen Dank nochmals für Ihren Vortrag. Wir gehen in die erste Pause für heute.